Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und Batsch ist 2026. Die Glanzparade meldet sich zurück im neuen Jahr. Personell, so ehrlich muss man sein, sind wir ein bisschen gerupft oder zerrupft. Es sind zwei gesunde Menschen, die hier im Studio sitzen. Ich und Frank Buschmann. Absent, Timo Schmidtchen.
Ja, muss aber auch sich ein bisschen um die Familie
Absolut,
kümmern.
Absolut, er muss sich um die Familie kümmern. Tut das, das ist dann sehr schön. Er kommt jetzt auch nicht hochgefahren vom Stuhl. Nee, wäre ein schöner Gag. Nein, aber schöne Grüße nach Hause.
Gute Besserung an
alle.
Und
Knut Kircher sollte uns heute eigentlich beehren mit seiner Anwesenheit. Aber auch der liegt krank im Bett.
Ja, auch da natürlich gute Besserung.
Gute Besserung. Wir werden ihn demnächst hier in diesem Studio begrüßen. Einsam wacht er, das Napalm-Duo, Frank Buschmann. Und ich. Wir müssen der Tagesaktuelle. Es gibt heute auch keine Effekte, weil der Effektmann auch krank zu Hause liegt mit einer leichten Grippe.
Breaking News.
Der Regisseur hat Leistungszerrung. Nee, hat er nicht. Er ist da. Er ist da. Alex Geißler ist da. Guck mal. Aber auch da sieht man, es ist nicht jeder an seinem Arbeitsplatz heute. Wir laufen so langsam an. Wir laufen so langsam an. Hat er auch einen Schal? Man muss sich Sorgen machen, sehr wahrscheinlich.
Ja,
dem Schal kann dir alles passieren.
Der ist nicht krank, der ist einfach nur wie immer.
Zur Sache. Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Mhm. Nach der Niederlage gestern im Supercup gegen den FC Barcelona hat Florentino Perez, und wahrscheinlich kann man es wirklich auf diese eine Person dann zuspitzen, und Real Madrid offensichtlich die Konsequenzen gezogen und ihn freigestellt. Wir haben vorher schon mal kurz gesprochen. Ich war sehr überrascht, du nicht.
Nee, weil das da schon so ein bisschen rumort hat. Es wurden in den letzten Wochen, fast schon Monaten, immer wieder Stimmen laut, die gesagt haben, ist das eine Nummer zu groß für ihn als doch noch relativ jungen Trainer, und du weißt das besser als ich. Da ist dann auch eine super Saison mit Bayer Leverkusen kein Maßstab für Real Madrid. Das ist eine andere Kragenweite. Und dann habe ich gedacht, nach dieser Niederlage im Clásico, in der Supercopa gegen Real, das kommt immer gegen Barca, das kommt immer schlecht an in Madrid bei den Königlichen. Da habe ich schon gedacht, jetzt könnte es eng werden. Dann hat da, glaube ich, auch nicht das allerbeste Verhältnis zu Vini Junior. Das muss nicht problematisch sein, kann es aber durchaus werden und ist es offensichtlich jetzt auch geworden. Ich glaube, das ist eine Gemengelage gewesen, die schwierig für ihn war. Und ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, das heißt ja, sie hätten sich einvernehmlich getrennt. Ich liebe das ja immer. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass Xabi Alonso nicht so konnte im Umgang mit der Mannschaft und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Starspieler, wie er gerne gewollt hätte. Weil das bei einem Club, der auf ganz andere Dinge achten muss als Bayer Leverkusen, vielleicht so nicht funktioniert.
Ja, mag sein. Ich habe trotzdem gedacht, dadurch, dass sie sich so auf ihn kapriziert haben und dadurch, dass sie so lange an ihm gebaggert haben, dass sie nicht nach einem halben Jahr die Bremse ziehen.
Aber Wolf, Real, vier Punkte Rückstand in der Liga, Supercup-Finale verloren, Siebter in der Champions League.
Das zeigt eine gewisse Gnadenlosigkeit, die dieser Club mit sich bringt, bei aller Faszination, die dieser Verein ausübt. 4 Punkte zurück in der Meisterschaft, du hast es gesagt, Supercopa verloren, in der Champions League jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber auf Kurs direkte Qualifikation, da stehen jetzt noch 2 Spiele aus. Ich war trotzdem ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das ist einer, der zu diesem Verein gehört. Und ich finde, man hätte ihm noch Zeit einräumen müssen. So, ich sag das jetzt in aller Vorsicht, weil man eben so sehr an ihm interessiert war.
Ich möchte auch nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich sage nicht, dass ich die Entscheidung richtig finde, aber sie hat mich nicht überrascht. Das ist ein Unterschied. Ich hätte ihm auch gewünscht und mir übrigens auch vorstellen können, dass das mittel- bis langfristig funktioniert. Ja. Aber mich hat das angesichts der Erfahrungen mit Real Madrid als Beobachter, hat mich tatsächlich nicht so überrascht. Und das, was ich so gehört und gelesen habe.
Man muss halt im Zusammenhang mit Real Madrid wirklich eins wissen. Und das ist, also natürlich sind die Clubs vollkommen unterschiedlich. Aber ein signifikanter Unterschied zwischen Real Madrid und Bayer Leverkusen ist, Real gibt die Spieler vor. Die kriegt der Trainer vor die Füße geworfen und sagt so, und jetzt bitte schön Fußball. Und zwar gestern. Und das ist für jemanden wie Xabi Alonso, wir erinnern uns an sein erstes halbes Jahr in Leverkusen, das auch von überschaubarem Erfolg gekrönt war. Also er ist ganz tief in die Hocke gegangen, um dann ganz hoch hinauszuspringen. Diese Zeit gewährt ihm bei Real Madrid einfach niemand. Da muss es sofort funktionieren und es geht nicht mit Platz zwei. Mhm. Und trotzdem, Supercup weg, klar, gibt es ja noch alle Möglichkeiten.
Ja, aber wie gesagt, ich
auf Meisterschaft, auf Champions League Sieg und so auf die wesentlichen Titel.
Aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie wichtig es auch ist, bei diesen vermeintlich herausragenden Clubs und damit auch Mannschaften so ein Kabinenmanagement zu betreiben.
Richtig.
Und damit eben auch die Außenwirkung eines Vereins vorzugeben. Und ich glaube einfach, es ist nur eine Vermutung, ich spreche da als Fußballfan.
Ja.
Die,
schon auch als Fachmann. Da,
ja, die so, einen sagen,
kannst du dich lehn dich
die einen sagen
lehn
so, die anderen sagen
dich.
So. Aber ich komme wieder mit dem, was ich mir so vorstellen kann. Und das ist eben die Werte, die Vorstellungen, wie ein Club und auch eine Mannschaft sich präsentieren, eines Xabi Alonso, weichen, glaube ich, extrem ab von dem, was ein Vini Junior zum Beispiel repräsentiert.
Ja.
Und dann ist eben die Frage, wie handelst du das? Der Meister dieser Disziplin war und ist Carlo Ancelotti.
So ist es.
Und das meine ich. Und ich, so weit kann Xabi Alonso noch gar nicht sein. Und vielleicht will er auch niemals so weit sein. Und da kommst du, glaube ich, tatsächlich an die Problematik. Die sind ja nicht blöd bei Real Madrid. Natürlich wollten die ihn gerne haben. Aber vielleicht, das klingt jetzt echt komisch, aber vielleicht passt das dann eben doch nicht zusammen.
Vielleicht ist es nicht der richtige Trainer für den richtigen Club. Ja, er ist inhaltlich stark, er ist extrem akribisch. Wenn man Trainingsbilder gesehen hat von ihm bei Bayer Leverkusen, wie er auch einen wie Grimaldo letztlich aufs Pferd gesetzt hat. Und bei Real Madrid ist es halt ein bisschen anders. Also, weil bei Real Madrid sind die Spieler eigentlich fertig. So, jetzt sind auch so zwei, drei, die dann entwicklungsfähig sind oder als entwicklungsfähig erachtet sind, aber die trotzdem natürlich funktionieren müssen. Du hast als Spieler keine Zeit. Du hast als Trainer keine Zeit. Die Ansprüche sind die allerhöchsten. Platz zwei ist der erste Verlierer. Das ist Vereinsphilosophie. Drunter machen sie es nicht. Und dann muss es auch noch gut aussehen. Tut es das nicht, sind die Tage gezählt. Insofern bin ich bei dir und die Entlassung ist folgerichtig.
Aber trotzdem irgendwie schade, weil wir ja gesehen haben, zu was er imstande ist, wenn man ihn machen lässt. Ich glaube ja tatsächlich, dass das noch eine Rolle spielt, wenn es insgesamt auch eher ein bisschen ruhiger ist. Das kommt ihm auch eher entgegen. Und Ruhe und Real Madrid beißt sich auch ein bisschen.
Nicht unbedingt. Also du hattest es bei Zidane.
Ja.
Er hat das mit Aura kontrolliert.
Aber Ruhe bei Real Madrid ist Achterbahn und Kirmes und Phantasialand bei Bayer Leverkusen.
Absolut. Da brauchst du einen, der Ruhe reinbringt, so wie Carlo Ancelotti, der immer da gesessen hat, als würde er auf dem Teller Nudeln und ein gutes Glas Rotwein warten. Oder aber du machst es wie Zinedine Zidane, du kommst in den Raum und sagst, okay, ihr könnt alle so gut spielen, wie ihr wollt, ich spiele besser. Und er macht es dann vor. Und das sind so die zwei Trainertypen gewesen in den letzten Jahren. Jetzt ist wahrhaftig die Frage, wen holen sie für ein halbes Jahr oder für länger?
Also jetzt übernimmt erstmal Abeloa.
Ja.
Das wird keine mittel- bis langfristige Lösung sein.
Ja.
Aber aus dem Hut zaubern können sie jetzt auch keinen. Ich finde tatsächlich da den perspektivischen Blickwinkel wichtig. Also das würde mich jetzt wirklich interessieren, wenn sie schon irgendwas im Auge haben, an was sie ran wollen, meinetwegen im kommenden Sommer. Aber was ist das Trainerprofil für Real Madrid?
Ja, also das Selbstverständnis sagt, wir sprechen einen an und der kommt. Also der Erste, den wir ansprechen, der kommt.
Es stand ja immer irgendwo mal, oder ich weiß nicht, ob das Content-Kreatoren in den Raum geworfen haben.
Ganz sicher.
Es haben wirklich immer wieder mal Leute gesagt, der Klopp, der hätte bestimmt Bock auf Real Madrid. Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen.
Also das ist ja eine Konstruktion, die auf jeden Fall existiert in den Köpfen vieler, wie hast du es gesagt?
Content Creators.
Ja. Content Creators.
Ja, so ist korrekt.
Ich habe keine Ahnung, wie seriös das ist.
Ich auch nicht.
Bin mir aber relativ sicher, dass sie mal das Gespräch suchen. Ich weiß nicht, wie empfänglich Jürgen Klopp da ist. Wahrscheinlich nicht sehr, also würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen, weil die Planungen für das halbe Jahr was anderes vorsehen. Aber so ein Angebot von Real Madrid, wenn es denn eins gibt, gibt es auch nicht so häufig. Und sie werden nicht dieses Interimsmodell fahren, weil dafür ist Aloha auch dann nicht stark genug, um das irgendwie auszufüllen. Mhm. Andererseits, wenn die nächsten drei Spiele gewinnt und plötzlich Tabellenführer ist, will ich den sehen, der ihn wegnimmt.
Ich sag dir mal was, wenn der Klopp wirklich nochmal sowas wie Bock verspüren sollte,
ja. Gibt
ja Leute, die viel dichter dran sind, die sagen, ja, aber eigentlich lebt und liebt er den Fußball dermaßen, wir wollen nicht ausschließen, dass er doch nochmal.
Ausschließen.
Dann wäre das aber, dann müsst ihr euch nach einem anderen weiteren Experten vielleicht nochmal umgucken. Für
naja,
diese
ja, im Sommer wäre er ja frei.
Ja.
Das ist eher dann ein Thema für RB Leipzig.
Ja. Ja, aber das ist ja...
Oder nicht RB Leipzig für RB
ja, gesamt.
Global.
Ja, und nehmt das jetzt mal bloß nicht zu ernst, das war auch jetzt so ein bisschen mit einem...
Nein, also wir haben wirklich, also... Sie werden auf jeden Fall einen suchen.
Ja.
Und die Frage ist, also ja. Sie werden suchen Sie einen bis zum Saisonende, dann würde ich sagen, ist Aloha nicht chancenlos.
Mhm.
Oder suchen Sie einen tatsächlich langfristig. Mhm. Und ehrlicherweise, so viele Größen sind jetzt nicht auf dem Markt und direkt verfügbar.
Sie dann macht Frankreich nach der WM, ne?
Auch das wäre ja eine denkbare Lösung. Hilf uns nochmal bis Saisonende. Guck dir die Mannschaft an. Das ist eigentlich alles ganz vernünftig, was da rumläuft. Die meisten kennen sie ja noch so, weißt du?
Ja.
Und dann sagt er, ja gut, also wenn ich sonst nichts vorhabe, da kenne ich allerdings die Lebensplanung noch weniger.
Nee, würde ich ausschließen, glaube ich nicht.
Ich glaube schon, dass er helfen würde, nochmal. Aber man weiß es nicht, weil die sind in allen Wettbewerben aussichtsreich. 4 Punkte in der Liga, Champions League, ja, ist noch ein bisschen, aber die sind auf dem Weg, sich direkt zu qualifizieren, eng da oben, aber dann auch über Playoffs möglich und so weiter. Also ja, das wird spannend. Wir gucken, ich bin sicher, Real Madrid wird uns im Laufe dieser Rückrunde oder dieses ersten Halbjahres, des neuen Kalenderjahres 2026, ein bisschen beschäftigen. Vielleicht dann auch wieder mit voller Kapelle.
Ja, der wird, irgendwann kommt er wieder, der Halbgang. Kommt, ne?
Wahrscheinlich nächste Woche. Da ist schon wieder da. Das Bild gefällt mir gut. Ich möchte da kurz eine Frage stellen. Haben wir die Möglichkeit, auf Reaktionen aus der Community zurückzugreifen?
Aber,
haben wir das?
Aber wie geht das dann?
Naja, ich weiß nicht.
Guck mal.
Oh, gut. Guck mal. Sollte die ganze Führung austauschen, solche Gangster, schreibt einer. Dann geht es um Stefan Kunz, werden wir gleich noch drüber sprechen.
Ist Wolf Fuß eine Marionette von Herrn Hoeneß?
Wessen Hoeneß? Welcher Hoeneß?
Ja.
Dieter, Uli oder Sebastian?
Hier, Klopp brauchen wir noch als Nachfolger von Nagelsmann. Da träumen ja viele immer noch davon, dass Jürgen Klopp irgendwann Fußballnationaltrainer wird. Alvaro Arbeloa ist Trainer. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Alle anderen Themen, die hier vorgeschlagen werden.
Besprechen wir noch.
Also
Peter Neururer wird hier.
Ja.
Was haben wir noch? Der falsche Verein.
Und vor allem falsche Mannschaft für Alonso. Ja, das ist so ein bisschen.
Also das liegt tatsächlich auf der Hand.
Ja. Okay. Sandro Wagner.
Ja, Sandro Wagner.
Ja, komm, ein bisschen Spaß muss
Alonso
sein.
Zu BVB, auch wird auch spannend, wie und wo der Weg von Xabi Alonso hinführt.
Ja, aber den sehe ich, also ich sehe jetzt Niko Kovac vorerst nicht gefährdet bei Borussia Dortmund.
Absolut nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass Xabi Alonso sehr schnell einen neuen Club suchen wird, finden wird.
Also wenn er will, ne? Aber jetzt, ich glaube, der nimmt sich jetzt erstmal. Ne?
Halbes Jahr Ruhe
genau.
Und dann zur neuen Saison.
Ja.
Wird es sicher ein paar geben, die Hand heben.
Ja. Sollen wir uns der Bundesliga zuwenden?
Bitte.
Dann würde ich an dieser Stelle direkt den Buschmann der Woche machen, dann sind wir beim Freitagsspiel.
Wir sind heute völlig frei.
Der Buschmann der Woche.
Der Frankfurter Jung hat wie sagt man, seine Postleitzahl aus der Ecke in Frankfurt, aus der er kommt, beim Jubel gezeigt. Das wussten wir auch nicht, als es live stattgefunden hat.
Ja.
Younes Abdoutalib aus Elversberg für 8 Millionen plus X zur Eintracht, zu seinem Traumverein gewechselt. Und viele haben sich gefragt, ich auch, naja, zweite Liga, klar, 12 Tore gemacht in Elversberg, super Eindruck hinterlassen. Aber dann gleich Startelf im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund. Das ist ein Rucksack. Das war noch nicht mal, der Rucksack war noch nicht mal mit Federn gefüllt. So leicht ist er durch die Gegend geschwebt, durchs Stadion. Er hat ein Riesenspiel gemacht, hat sein Tor gemacht, ist mir noch positiver als auf dem Spielfeld fast hinterher im Interview aufgefallen,
ja,
weil der so wunderbar ehrlich gerade raus geerdet war. Dann seine Freunde, Familie, die noch lange nach Abpfiff da standen und ihn gefeiert haben und er ist nochmal rübergelaufen. Einfach so eine Type, wo man sich immer wünscht, lass den bitte so sein und so bleiben, wie er ist. Und auf dem Spielfeld, ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast, was er gemacht hat, wo er im zweiten Kontakt eigentlich den Ball nicht richtig mitnimmt. Das sofort registriert, dann die Sohle drüber, den Ball mitstreichelt und dann direkt ohne Zwischenkontakt das Ding über den Keeper drüber haut. Überragend. Und er hat schon in der ersten Halbzeit vorher 2-3 Mal angedeutet, was er kann, weil diese schönen, im Basketball würde man sagen, Spin-Moves, Körperlängsachse, zack, um den Verteidiger rum und dann Tempo aufnehmen, hat er 2 gelbe Karten durchgezogen. Und da hast du schon gesehen, also A, kann es von Bedeutung sein, wenn du die Verteidiger zu diesen Fouls zwingst, weil das kann am Ende irgendwann mal eine Gelb-Rot oder so geben. Und wenn sie ihn nicht zu packen kriegen, dann ist er weg. Und das war sehr, sehr spannend anzuschauen. Mir ist auch klar, das war jetzt ein Spiel und wir gucken mal, wie konstant er sowas liefern kann.
Ja.
Das darf und kann man nicht erwarten, dass es jetzt jede Woche so ist. Aber er war ein wichtiger Bestandteil eines, das darf ich an dieser Stelle mal sagen, wunderschönen, fantastischen Freitagabends, auch hier bei uns bei Sky. Das hat so einen Spaß gemacht, war dieses wild, Fußballspiel, ne, zu kommentieren. Ja.
Ja.
Und ich mag das ja, in anderen Sportarten sagt man ganz oft, Basketball ist ein Spiel der Läufe, Handball ist ein Spiel der Läufe. Das war ein Fußballspiel der Läufe. Mhm. Also es gab immer diese Phasen, wo du dachtest, okay, das ist jetzt wieder Borussia Dortmund, Kovac-Fußball. Mhm. Die gehen in Führung und kriegen das hin. Mhm. Haben ja ein paar Siege schon gehabt, wo du gesagt hast, das war nicht schön, aber am Ende bringen sie es über die Zeit oder verwalten es. Mhm. Das hat Frankfurt nicht zugelassen. Und als du dann gedacht hast, und jetzt hat Frankfurt das Ding tatsächlich gedreht, wäre unglücklich für Dortmund gewesen durch diesen Dahoud-Treffer.
Ja.
Dann kommt Borussia Dortmund nochmal zurück. Und viele kleine Randgeschichten. Mir als Fußballliebhaber hat gefallen, wie beide das angegangen sind. Als Trainer wirst du sagen, ja, aber das dürfen wir nicht zulassen, das dürfen wir nicht zulassen. Als Fan oder als Reporter auf der Tribüne, war es ein Genuss. Es hat total Spaß gemacht. Also das hat man uns, glaube ich, auch angemerkt. Richtig, richtig geiles Fußballspiel. Mhm. Toll. Und Borussia Dortmund, ich glaube, sie sind wirklich die Nummer 2 momentan in Deutschland. Du wirst gleich noch ein paar Takte zum VfB Stuttgart sagen. Wenn die immer so spielen, wie vor allem die erste Halbzeit in Leverkusen, sind sie die Nummer 2. Aber das können sie nicht immer spielen.
Ja, das war krass. Ja. Also das war krass,
ja. Und Eintracht Frankfurt, da gab es ja dieses, man wirft uns Reportern ja immer vor, dass wir so inhaltslose Sprüche loshauen zum Beispiel. Ja, ist ja so, ne? Wenn du sagst, ja, die müssen wieder mehr typischen Frankfurter Fußball spielen.
Ja.
Also mehr zeigen, wir wollen. Ja, das ist natürlich nicht tiefenanalytisch. Aber das hatte Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt sehr deutlich in der Winterpause gesagt und hat gesagt, wir müssen wieder mehr zeigen, wer wir sind, wie wir Fußball spielen wollen. Und das haben sie übrigens an dem Abend 1:1 umgesetzt. Hat mir sehr gut gefallen. Und dass das eine hochtalentierte Mannschaft ist, jetzt auch mit den weiteren Neuzugängen noch wieder.
Keine Frage.
Das ist unbestritten.
Keine Frage. Keine Frage. Man darf bei Frankfurt immer nur nicht vergessen, es ist noch eine sehr junge Mannschaft. Ja. Wie alt ist Abdoutalib?
21.
Ich, ne? Also der kommt da
22,
rein. Der Start ist super geglückt, aber der geht jetzt seine ersten Schritte in der Bundesliga. Also Gott sei Dank hat er schon ein gewisses Alter, dass er nicht völlig die Nerven verliert jetzt. Oder nicht, dass man nicht das Gefühl haben muss, er verliert jetzt völlig die Nerven, sondern er ist schon in den 20ern. Und er weiß es alles auch wertzuschätzen, was da jetzt gerade, und er weiß es einzuordnen, was jetzt gerade
passiert. Also so wirkt er auf jeden Fall.
Und in Frankfurt ist halt das Thema, dass sie Jahr für Jahr extrem viel Substanz abgeben und Potenzial holen. Und das kann nicht immer gut gehen. Und in dieser Saison gab es halt einen klassischen Engpass auf der Mittelstürmerposition, sodass es dann auch nicht immer möglich war, den klassischen Frankfurter Fußball zu spielen. Und das jetzt mit einem Mittelstürmer, mit Johnny Burkhardt, der ja verletzt fehlt, ging das ja auch zeitweise. Mhm. Aber jetzt, wo sie zwei von der Sorte hatte, so Burkhardt schnell wieder fit wird oder schneller wieder zurückkommt, also da noch Optionen bestehen, sehe ich schon die Aussicht darauf, dass wir den Frankfurter Fußball, wie du es vorher gesagt hast, häufiger sehen werden im Verlaufe der Rückrunde. Und dann sind sie schwer zu stellen. Dann brauchst du schon ein Kaliber wie Borussia Dortmund, um da Antworten zu finden.
Ja, also so, wenn sie das relativ regelmäßig abrufen können, dann sind sie auf jeden Fall Top 5, 6 in der Bundesliga. Also da würde ich, das würde ich immer unterschreiben. Es war auch eine geile Atmosphäre im Stadion. Das ist ja eh in Frankfurt auch immer ganz besonders.
Ja.
Hat richtig Spaß gemacht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass auch Dino Topmöller, dem du übrigens vor dem Spiel auch in den Interviews schon auch so ein bisschen angemerkt hast, dass er gerne daran erinnert, weil immer wieder ja jetzt auch kritisiert wurde nach nicht so guten Spielen. Ah, kriegt er das noch alles hin? Er hat mal darauf verwiesen, wie gut das Kalenderjahr 2025 wirklich für die Frankfurter Eintracht war. Wie ich finde, zu Recht.
Voll.
Und wenn du das zugrunde legst, was sie am Freitag gespielt haben, dann musst du in Frankfurt keine Angst haben.
Ich sag ja, das musst du der Mannschaft auch zugestehen, weil sie eben in Teilen noch sehr jung ist und unerfahren ist, hochqualifiziert, hochtalentiert, aber mit auch Einschlägen nach oben und nach unten.
Wo sie wirklich ein bisschen
aufpassen. Ein- und Ausschlägen.
Wo sie wirklich ein bisschen aufpassen müssen, aber ich glaube, das kriegen sie auch über kurz oder lang in den Griff. Das ist tatsächlich defensiv, also sie kassieren schon ganz schön viele Tore.
Ja.
Wir hatten dann so ein bisschen uns beim ersten Gegentor auf Theat eingeschossen, beziehungsweise der junge Kollege Schmidt-Sommerfeld.
Mhm.
Da hat man dann aber übrigens wirklich gesehen im Laufe des Spiels, der hat dann echt ein Feuerwerk abgebrannt, Theat. Der ist richtig steil gegangen, hat eigentlich bis auf dieses Gegentor, wenn man es ihm zuordnen will, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem im Verbund hinten, und was heißt im Verbund hinten, das geht ja weiter vorne los, sind immer noch Räume da, die Topmöller den Gegnern sicherlich nicht geben möchte. Und das bestraft dann eben eine Mannschaft wie Borussia Dortmund. Aber ich glaube, das kriegt Frankfurt auch noch in den Griff.
Ja, also das ist ja dann der nächste Schritt. Ja. Die Balance zu finden, um sich dauerhaft da oben zu etablieren. Ja. Aber im Grunde machen sie ja seit Jahren nichts anderes, als sich dort eben zu etablieren und festzusetzen. Sie haben jetzt im letzten Jahr die Champions-League-Plätze erreicht. Das kommt eben auch als Belastung noch mit dazu. Ja. Da kann man dann erzählen, was man will. Aber es ist nochmal was anderes, weil die Spiele einfach größer sind als in der Europa League. Das heißt, die Ereignisse werden größer, es wird wichtiger, die Aufmerksamkeit ist größer.
Die Ansprüche werden größer.
Natürlich, ja, natürlich. Mit jeder Saison wachsen die Ansprüche, dann gehen im Sommer wieder zwei, drei tragende Säulen und es rücken neue nach und du wunderst dich, warum es einen Moment dauert.
Ja.
Also es ist ja dann ähnlich wie in Stuttgart. In Stuttgart, finde ich, hat noch nicht das Level, aber auch da siehst du Ausschläge in sämtliche Richtungen. Hier, irgendeiner will was sagen.
Sprechen die mit
dir? Achso, guck mal, ja, jetzt gerade spricht einer mit mir. Achtung, Bauchbinde.
Da. Ach so.
Ist du wohl. Da guck mal, da kommt alles reingefahren. Da ist doch morgen, ist doch das große Spiel. Es ist
ja
eigentlich schon
Woche. Ja, du machst die Kölner gegen Bayern am Mittwoch. Ne?
Ja, ich mach die Kölner gegen Bayern.
Aber da war jetzt, glaube ich, eingeblendet Stuttgart gegen Frankfurt. Schon, ne?
Also, ja, auch alles bei Sky. Also, ja.
Alle Spiele.
Alle Spiele live bei Sky. Guck mal, da kommt die nächste eingeblendet. Ja. Das ist schön.
Dann macht der Wolf mit dem Lodder.
Ja. Machst du auch irgendwas?
Nee, ich gehe mit dem Hund.
Ja.
Du. VfB Stuttgart, können wir direkt weitermachen.
Ja,
ich hab mir das Topspiel angeschaut.
Ja, ach, und komplett.
Ich habe dann komplett. Irgendwann 60., komplett. 65. Ja. Bin ich weg.
Mhm.
Aber diese erste Halbzeit und vor allem übrigens die ersten 15, 20 Minuten,
was
der VfB Stuttgart da gespielt hat. Und jetzt muss ich mal ein Sonderlob loswerden, weil ich mich wieder schockverliebt habe in Jamie Leveling.
Ja.
War das hat mich dann an den Freitag erinnert, nur es war, sorry an alle, es war noch besser, wie der VfB Stuttgart, wie die angelaufen sind, wie die umgeschaltet haben und wie sie dann auch, es sind ja diese kleinen, kurzen Ballkontakte, die Durchstecker in die Spitze, boah, wie geil ist das, und wenn du dann so Leveling und Undav siehst, im Zusammenspiel, die erste Halbzeit war Welt.
Und deshalb saß ich da am Wochenende und habe mir überlegt, wer aus dem Topspiel könnte der Fuß der Woche sein? Ist es eher Leveling, ist es eher Undav, ich finde, Nübel hat eine ganz wichtige Parade gehabt beim Stande von 2-0, wo er die Pranke hochfährt. Das war, da kann das Spiel kippen. Also da geht es auch schon um Kleinigkeiten. Und dann habe ich gedacht, komm, wir nehmen das große Ganze und nehmen den da.
Der Woche.
Ja, Sebastian Hoeneß. Ja, ja. Weil dem muss man tatsächlich ein Kompliment aussprechen. Wir haben das auch sehr, sehr umfangreich getan am vergangenen Samstag, weil wie er das schafft, in den letzten 2,5 Jahren Stuttgart trotz elementarer Abgänge und dann mit talentierten Neuzugängen, wie er es schafft, diese Mannschaft auf dieses Level A zu heben und B zu halten. Das finde ich schon besonders. Also das verdient größtmögliche Wertschätzung.
Ja, ich finde sie vor allem in diesem Jahr auch wirklich in der Liga beeindruckend.
Ja.
Das war letzte Saison anders. Da hat der Pokalsieg vieles überdeckt. Was eine völlig normale Entwicklung. Neunter ist jetzt in Stuttgart eigentlich kein Drama, aber nach dem, was davor war, wurde es auch ein bisschen unruhig. Wo wir ja auch hier schon oft gesagt haben, das kann doch wohl nicht wahr sein, Leute. Guckt euch doch mal die Entwicklung an. Aber wenn du jetzt siehst, und ich nehme jetzt mal nur dieses Spiel am Samstagabend explizit, zu was diese Mannschaft unter der Anleitung von Sebastian Hoeneß in der Lage ist, das ist extrem beeindruckend.
Und wie sie Leverkusen ausgeguckt haben und wie sie beherrscht haben, das war wirklich diese ersten 25 Minuten, das war ein schwäbischer Überfall.
Hm. Ja, genau
Leverkusen,
so.
Leverkusen war noch nicht da, aber es war ein geplanter Überfall mit allem, was dazugehört. Weil du vorhin Leveling gesagt hast, den er teilweise als zweite Spitze gestellt hat, als Unterstützung von Undav. Und es gibt ja in Stuttgart immer wieder Diskussion, ist Undav jetzt der klassische Mittelstürmer oder ist er es nicht? Er hat jetzt 9 Saisontore, war am Wochenende an 3 von 4 beteiligt, wenn er so weitermacht.
Hatte Verletzungsprobleme und hat 9 Tore. Ne?
Hat er sein WM-Ticket aber zu 100% sicher. Leveling kam von Union Berlin, war bei Union Berlin übrig. Gewissermaßen. Und jetzt im Winter werden 40 Millionen, wie man hört, von ihm geboten, für ihn geboten aus Bournemouth. Undav kannte kein Mensch. Der kam nach Stuttgart, auf einmal war er 26 Millionen wert. Dann war es wie abgerissen, die erste Delle in einer, obwohl schon im reiferen Alter, noch jungen Bundesliga-Karriere. Da holt ihn Sebastian Hoeneß wieder raus und bringt ihn jetzt wieder und lässt ihn marschieren. Chapeau, Lothar hat ihn in den Bereich der Nationalmannschaft gehoben. Ich mag so einen Spielertyp wie Chabot. Insofern habe ich jetzt keinerlei Gegenargumente gefunden oder auch finden können. Aber wie Chabot in die Abwehrchefrolle reingewachsen ist, der war vorher beim 1. FC Köln, ist mit dem FC abgestiegen. Die Entwicklung jedes einzelnen Spielers. Nartey war ganz lange verletzt, der Däne, ne? Ja. Der kam plötzlich vor einigen Wochen in Wolfsburg. Spielte der auf der Position, auf der er auch am Wochenende gespielt hat.
Ja,
das ist so ein offensiver Acht. Du kannst es Position für Position. Mittelstädt kam für 500.000, ist jetzt mittlerweile auch im Bereich der Nationalmannschaft. Also muss um sein WM-Ticket kämpfen, aber
Wagnermann. Shootingstar, gefühlt weg vom Fenster.
Und es war es jetzt am Wochenende, war es noch so, dass El Canous, der per sofort tragende Säule in Stuttgart war, der hat gefehlt. In einem Spitzenspiel.
Demirovic kommt erst gerade wieder zurück. Den haben sie übrigens auch noch. Führich war weg vom Fenster, ist plötzlich Startelf, wichtiger Teil in dieser Wahnsinns ersten Halbzeit. Und das kann nicht alles Zufall und Glück sein.
Und deshalb habe ich gesagt, komm, wir würdigen es einmal so en gros.
Die Karazor-Thematik.
Karazor, wie der das gelöst hat. Ne? Der nimmt den Kapitän raus. Ich hatte sogar das Gefühl, dass Karazor, soweit man das sagen kann, Verständnis hatte, dass Schema Andres dann spielte. So, dann wusste er, okay, ich muss mich zeigen, auch als Kapitän. Ich bin wichtig in der Kabine, aber ich muss mich zeigen. Ich muss es durch Leistung unterfüttern. Macht es. Kurz vor Weihnachten spielt er wieder von Beginn an, jetzt wie selbstverständlich. Angelo Stiller hat sich aus einer kleinen Leistungsdelle rausgearbeitet, mit und auch dank Sebastian Hoeneß.
Das ist müsste schon ein geiler Kick werden jetzt morgen.
Hundertprozentig.
Stuttgart, Frankfurt.
Ja, Wild West.
Es funktioniert nicht immer so, wie man das dann nach solchen Voraussetzungen erwartet, aber das könnte ein sehr, sehr geiles Fußballspiel
werden. Ist da nochmal die Bauchbinde, guck mal. Da ist er nochmal, wie selbstverständlich. fährt das Ding rein.
Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr, gekickt wird ab 18.30 Uhr.
Jetzt haben sie Arevalo geholt, einen ecuadorianischen Nationalspieler ohne Erstliga-Erfahrung. Man muss fast sagen, also immer Vorsicht, also das kann nicht immer funktionieren, dass du halt Potenzial holst und das per sofort plötzlich hilft. Der hat jetzt seine ersten Minuten gespielt. Der hat 7,5 Millionen gekostet. Racing Santander. Mhm. Oder Racing Santander, wie die Kollegen sagen.
Was? Wer sei das denn?
Ich dachte, du den Insider kennst du.
Nee, kenne ich tatsächlich
okay.
nicht. Also, hat's mal gegeben?
Hat's mal gegeben, ja.
Racing Santander?
Racing Santander. Nee, auch noch Racing Santander. Und also, wenn das jetzt auch noch gut geht, ne?
Dann wird's beängstigend.
Dann wird's wirklich.
Machen wir einen Cliffhanger jetzt. Jetzt machen wir eine Pause.
Und dann reden wir über die Bayern. Wir reden über den 1. FC Köln, Battle of the Ostalp vom vergangenen Wochenende. Wir reden über Stefan Kunz. Wir haben kein Schmidtchen der Woche, kein Wagner der Woche, kein Pebbles der Woche. Die sind alle krank. Aber wir zwei sind gesund, bleiben hier sitzen. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Winterzeit, Glatteiszeit, verschneite Autobahn. Doch ein Trucker, der muss ja bei jedem Wetter fahren.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Kuckuck. Was denn? Winter ist nur einmal im Jahr. Es klappt ganz gut mit ohne Thomas Schmidtchen. Es klappt ganz gut ohne. Es klappt beängstigend gut.
Ja, aber jetzt mache ich ihm keine Angst.
Nein.
Es passiert viel in der Medienbranche im Moment. Da verlieren ja Leute ihre Arbeitsplätze.
Nein, das ist der Chef der Säule. Ja. Also wenn, dann entlässt er uns.
Ja.
Also er guckt von zu Hause, Junior auf dem Arm. Ja. Und er sah, dass es gut war.
Da sind wir ganz schnell Xabi Alonso, ja, der sich durchsetzt. Über die Bayern wolltest du kurz sprechen? Lass mich eins vorweg schicken. Ja. Stand jetzt, Spieler der Saison ist für mich Michael Olise. Der Typ, der ist ja, also ich habe gerade so geschwärmt über das Spiel Frankfurt-Dortmund, über die Wahnsinns 45 Minuten des VfB in Leverkusen. Und eigentlich muss man direkt weitermachen und nahezu jedes Bayern-Spiel nehmen und Olise rauspicken. Der Typ ist sensationell.
Ja.
Also was für eine Verpflichtung.
Ja.
Kein Vorlagen, Abschlüsse.
Na, alles.
Ja. Also und ich meine, gut, jetzt kannst du auch noch sagen, ja, aber hast du mal überlegt, was Harry Kane alles macht? Ja? Als Quarterback ist er aktiv, Traumtor schießt er in den Knick. Ja, aber Olise, den hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Weißt du, was die Bayern jetzt haben? Die haben im Prinzip wieder so eine Rip-Rob-Achse. Eine Rip-Rob-Achse. Zungenbrecher. Auf der einen Seite so den Anarcho. Da klappt nicht alles, aber es klappen auch wilde Dinge. Auf der anderen Seite geschmeidig, technisch sauber. Sitzt.
Ja, also es ist ja, wie gesagt.
Und in der Mitte ein Natural-Born-Finisher. Muss man sich Gedanken machen, wenn er bei einem 8:1 nur einmal trifft.
Ich habe mich dabei ertappt, dass ich wirklich geguckt habe, Kane nur eins.
Ja,
tatsächlich.
Ja, genau. Du guckst drauf und sagst, ein Tor hat er nur gemacht. Wie konnte denn das geschehen?
Was für die Liga ist das halt kein gutes Zeichen, dass sie auch gefühlt wirklich in jedem Spiel Bock haben. Der Kompanie lässt da keine Luft.
Ja, es ist für die Liga kein gutes Zeichen, aber es ist für die Bayern natürlich ein gutes Zeichen. Und deshalb auch für die Zuschauer. Die Bayern haken es nicht ab, sondern sie machen einen Großteil der Spiele besonders durch, weil sie durchziehen bis zum Schluss. Ja, ja. Und wenn du dir die Startformation anguckst, welche Youngster da zwischendurch reingeschmissen werden und Bischof hat, glaube ich, angefangen und Karl hat angefangen, so, das ist schon witzig. Ja. Das ist schon witzig. Und da kann man dann auch zugucken.
Ja, total.
Also es ist dramaturgisch, es ist überschaubar in 99% der Spiele, aber zu sehen, wie die zaubern, wenn sie Lust haben, weil sie Lust haben, toll.
Ja, Kompanie macht einen sehr, sehr guten Job. Man muss auch sagen, was Eberl gemacht hat, funktioniert. Lisa habe ich angesprochen. Es läuft wirklich wie geschnitten Brot. aber die richtigen Tulpen werden gepflückt im April und ja, Mai.
Das ist es halt. Das ist halt. Du darfst im April nicht aus der Champions League ausscheiden. Ja, und darfst in dem DFB-Pokal gegen Leipzig im Februar nicht stolpern.
Ja.
Jetzt können wir die Bauchbinde reinfahren, nächsten Samstag, Topspiel. Ich weiß nicht, ob die vorbereitet ist, aber
als umsichtiger
Sendungsleiter, schau, hätte ich es natürlich vorbereitet.
Stark. Bumm,
sitzt.
Das ist stark.
Alex Geißler in der Regie in einer beachtlichen Verfassung. Ja. Schon früh im Jahr. Das ist ein gutes Signal.
Also die Bayern sind jedenfalls im Moment zu gut für diese Liga. Ich habe viel gelesen, dass Leute auch wirklich schreiben, die stärkste Vereinsmannschaft der Welt im Moment. Das gilt es dann zu überprüfen. Ne?
Ja, dafür fehlt die unmittelbare Konkurrenz für diese Aussage. Mhm. Also so schön das ist und so beeindruckend das ist, aber es fehlen den Bayern für diese Aussage einfach Vergleiche auf Augenhöhe.
Ja, und man kann ja genauso eben sagen, ja, Moment, wir hatten das Duell mit Arsenal in London. Ja, und ja.
Ne? Also wir hatten das Duell mit Arsenal, wir hatten das Duell mit Paris Saint-Germain, also wir hatten schon ein paar große Duelle. Das eine haben sie bestanden, das andere haben sie nicht bestanden. Aber wo du dann siehst, naja, okay, wenn es um die letzten Stellen hinterm Komma geht, die dann den Unterschied machen, geht es in den Champions League Viertelfinale oder geht es in den Champions League Halbfinale oder nicht, den Beweis müssen sie ja bringen, aber das müssen alle anderen auch. Bing, wo ist denn hier das Kästchen?
Du musst jetzt noch so einen Käse an den Baum kleben.
Ein weiterer Käse. Nee, wächst.
Ach so, stimmt, hatte ich vergessen.
Das muss man sowieso sagen, dem Käse geht's nicht gut. Am Linium Parmesano.
Und damit haben wir auch eine Rechtfertigung dafür, dass kommende Woche Timo Schmidtchen hier wieder am Start ist.
Da muss einer mal ran mit dem grünen Daumen, ist meine Meinung. Weil der Käse ist für die Jahreszeit zu grün.
So, was ist das nächste Thema?
Osthalb, Heidenheim gegen den ersten Fußballclub Köln. Das wird ja dann die nächste Aufgabe der Bayern sein am Mittwoch.
Mhm.
Trainer wackelt, Köln wackelt, es gibt Nebengeräusche. Wahrnehmbare Nebengeräusche.
Mit denen tue ich mich so ein bisschen schwer.
Mit den Nebengeräuschen?
Ja, weil dazu bin ich, Achtung, nicht nah genug dran.
Naja, klar.
Aber ich habe das, meine ich, im alten Jahr schon mal gesagt, gilt für die beiden Aufsteiger, Köln und den HSV. Ja. Da war viel Euphorie, völlig gerechtfertigterweise. Vor allem beim FC war die Anfangsphase der Saison sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch richtig gut.
Ja.
Aber seit 10, 11 Spielen hakt es so ein bisschen.
Ja, letzte 7 ohne Sieg.
So. Und ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtig war, dass sie den einen Punkt noch mitnehmen.
Hundertprozentig.
Ganz, ganz
Meinung,
wichtig. Ja. Aber die werden, glaube ich, beide bis zum Ende der Saison strampeln müssen, weil so ganz glücklich können sie, also vor allem die Köln, wir reden jetzt über den FC, auch mit der Spielweise momentan, finde ich, nicht mehr sein.
Es gibt halt zwei Komponenten beim FC. Das eine ist die Punkteausbeute und der Tabellenplatz, das ist völlig okay. Mhm. Und das andere ist der erste Teil der Saison, der zweite Teil der Saison. Der erste Teil war, wie du gesagt hast, ergebnistechnisch völlig in Ordnung, das sah vielversprechend aus. Seit 7 Spielen sind sie ohne Sieg, zuletzt gewonnen Anfang November gegen den HSV. Und jetzt ist das so, es ist so ein treibsandartiges Abrutschen.
Und was du dann nicht gebrauchen kannst, Wolf, und das ist, deshalb bin ich da so vorsichtig, dieses Plakat von den Ultras da, quasi Jock.
Ja.
Und dann auch, wenn man die Pressekonferenz gesehen hat oder die Aussagen von Kwasniok, wenn man ihn sich mal genauer angeguckt, das ist ja sonst ein sehr selbstbewusst auftretender Typ, so, das wirkte alles irgendwie, also das, so blöd das jetzt klingt, ne? Irgendwas ist da, ich weiß überhaupt nicht was,
ja,
wo das herkommt.
Die Gerüchte Köln brodeln.
So, und pass auf, ja, keine Ahnung, was das sein soll, aber das kannst du nicht gebrauchen in der sportlichen Verfassung, in der der FC gerade ist, weil dann wird es ganz schnell in so einer Stadt, mit so einer Medienlandschaft, mit so heißblütigen Fans, das geht ganz schnell sowas von nach hinten los. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das hätte ich nach 5 Spieltagen never ever erwartet.
Nee, dass sie in so eine Situation kommen, hätte ich nach dem Saisonstart ehrlicherweise auch nicht gedacht. Weißt du, was Friedhelm Funkel in der Situation gemacht hätte? Ich erinnere an die Situation mit Lemperle. Er hat gesagt, so, wir können jetzt hier alle Fässer aufmachen oder wir können uns committen, können sagen, es ist, wie es ist, aber wir wollen doch alle drin bleiben, oder?
Ja, aber das ist Friedhelm Funkel.
Und deshalb bitte ich in dem Zusammenhang auch nochmal zu bedenken, Lukas Kwasniok kommt aus Paderborn. Ja, es ist bei allem Respekt, aber es ist ostwestfälische Provinz. Es ist Profifußball, aber es ist Provinz. Köln ist anders. Köln ist groß, Köln ist ein Traditionsclub, alles ist wichtig. Er muss da erst...
Also Jena, Saarbrücken, Paderborn ist anders als erster FC Köln.
Das muss man so sagen. Und da muss er erst reinwachsen, aber jetzt braucht er weder reinwachsen, jetzt braucht er Ergebnisse. Mhm. Und muss mit den Nebengeräuschen in irgendeiner Form klarkommen. Und das muss der Club halt auch. Also da muss man jetzt irgendwas finden.
Aber was ist da? Warum? Also es gab ja auch irgendwie diese Geschichte, sie wären zu Beginn zumindest auch mit dem Trainingslager, das wäre alles nicht so reibungslos gelaufen, sie waren nicht so...
Naja, also die Situation, die wir bewerten können, ist die sportliche. Das ist dafür gibt es ja handfeste Anhaltspunkte, weil wir es sehen. Alles andere können wir nicht bewerten und nicht beurteilen, weil wir es nicht wissen.
Richtig.
Also weil wir nicht dabei waren. Sondern wenn, dann Informationen aus zweiter, dritter Hand bekommen. So. Die sportliche Situation, Umgang mit Elmala, er ist mit Sicherheit der beste Fußballer, den der 1. FC Köln hat.
Hat 7 Tore gemacht bisher.
Ja. Er ist, also er wirkt wie der von Gott Gesandte. Ne? So jedenfalls wird er in Köln gesehen. Es geht um Angebote, die sich irgendwo zwischen 30 und 60 Millionen bewegen. Aber es geht halt um einen jungen Fußballer. Wohin mit ihm? Startformation? Ich finde, er hat in seinen Startelf-Einsätzen nicht überzeugt. Finde ihn als Finisher herausragend. Also wenn er helfen muss, hilft er. Wenn er von vornherein Verantwortung übernehmen muss, hat man auch schon mal Probleme. Oder hat er auch schon mal Probleme. Was wir ja auch immer wieder, das sage ich, das können wir nachvollziehen. Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, wenn du so einen begnadeten Fußballer hast, der muss halt immer spielen. Aber es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen. Ich sage jetzt nicht, was richtig ist. Ich sage nur, der Umgang mit so einem Spieler ist nicht ganz einfach. Für einen Trainer, der diese Flughöhe einfach nicht gewohnt ist. Also er muss Wege finden. Dann Thema Startformation, Stammformation. Immer wieder Wechsel. Keine Mannschaft, die sich wirklich einspielt. Er ist ein großer Verehrer von Pep Guardiola, der das ja auch schon mal macht.
Hat aber einen anderen Kader.
Natürlich, er hat einen anderen Kader zur Verfügung. Also stellt er eine Truppe, die sich einspielen kann? Hat er die Truppe zur Verfügung? Ist das Gegenargument, wir haben aber immer wieder Verletzte. Hinten müssen sie immer wieder improvisieren, immer wieder aufs Neue improvisieren, weil Verletzungen, weil schwere Verletzungen, weil jetzt Sperren, Martell ist nicht dabei gegen die Bayern. Auch ein Punkt. In der Gesamtgemengelage ist es total schwierig. Und deshalb steuert das ja auch im Moment so ein bisschen auf ein Reset zu. Mhm. Weil das Spiel gegen die Bayern läuft ein Stück weit außer Konkurrenz.
Du machst was ganz Komisches.
Genau, es sei denn, du holst da tatsächlich was. Ja. Gibt es dafür Indizien, dass das so ausgehen könnte? Ja, es gibt den Vergleich im Pokal, wo sie gut gespielt haben, aber halt trotzdem 4-1 verloren. Sie haben gut gespielt, es gab viel Schulterklopfen, viel Applaus, völlig zu Recht, aber sie haben 4-1 verloren, verdient. 4-1 verloren. So, jetzt hast du am nächsten Samstag, Mainz ist genauso wie Heidenheim, das ein Spiel, das du nicht verlieren darfst, ist das Kleinste, aber das du eigentlich gewinnen musst, um mal wieder ein Signal zu setzen in der jetzigen Situation.
Ja, ich würde sogar sagen, um es ein bisschen gemütlicher zu machen, was du gewinnen musst.
Ja.
Also eine Niederlage.
Also damit würdest du alles ein Stück weit beruhigen. Ja.
Niederlage gegen Bayern und nur ein Punkt gegen Mainz, glaube ich, dann, wie gesagt, das ist immer schwierig. Können wir da auch direkt mal kurz zum HSV rübergehen?
Kurz abschließend, Köln, wenn sie, also wenn das so weitergeht, ist es eine Frage von Spiel, glaube ich.
Ja. Ja, und beim HSV, die ich habe es mitbekommen beim Kollegen Wagner, der den Hamburgern durchaus wohlgesonnen ist. Er hat sich meiner Meinung nach zu Recht aufgeregt. Das, was dem 2:1 für den SC Freiburg vorausgegangen ist, war ein klares Foulspiel. Es war sogar meiner Meinung nach ein gelbwürdiges Foulspiel. Und dass dann der Treffer der Freiburger trotzdem zählt, dass kein Eingriff des Video Assistant Referee erfolgt, dann habe ich tatsächlich sowohl was die Bewertung der Aktion als auch daraus folgend Eingriff des VAR, alles, was ich mitbekommen habe bei den Schulungen, die wir hier durchlaufen, habe ich dann falsch verstanden. Für mich ist das ein Foulspiel. Es ist keine Tätlichkeit, all das nicht. Aber es ist ein Foulspiel. Es ist nach dem, wie ich es verstanden habe, ein gelbwürdiges Foulspiel sogar. Und es wird noch nicht mal, also das ist so der Moment, wo ich sage, da muss der VAR sagen, oh, puh, nee, das sehe ich komplett anders. Ja. Und dann schick ihn in Gottes Namen raus und sag, hey, guck dir das bitte nochmal an.
Ja,
Entschuldigung. Ja. Keine große Diskussion, VAR oder nicht VAR. Aber die Aktion, es geht auch für mich jetzt nicht darum, ob es der HSV war oder sonst was. Egal wie, das, was mich an der Geschichte verrückt macht, das sind dann genau die Dinge, wo du dann da sitzt als Kommentator und von dir wird ja vollkommen zu Recht auch eine Einordnung der Situation erwartet. Und du gehst ja danach, was du dem Regelwerk entnimmst. Und wir haben noch den Vorteil den meisten Fans gegenüber. Ja. Wir haben diese Schiri-Schulungen. Und ich schwöre dir, ich hätte, was das Ergebnis betrifft, komplett falsch gelegen. Weil ich gesagt hätte, so meine Damen und Herren, schauen Sie nochmal auf die Zeitlupe. Jetzt wird der gleich so rausgeschickt.
Meine Damen und Herren gesagt.
Ja, oder jetzt guck mal hin, ihr Lurche. So. Und so ist es eben, das ist jetzt Einzelschicksal oder sind Mehrfachschicksale von Kommentatoren, dann machst du das, sagst das so, es gibt, der Treffer wird gegeben, 100 Irrsinnige eskalieren im Netz, ja, siehst du mal, der Kommentator hat keine Ahnung, weil keiner mehr, das ist kein Vorwurf jetzt an die Leute, keiner hat mehr eine Idee, was ist denn jetzt richtig? Ja. Und in dem Fall, Knut Kircher hat am Samstag im Sportstudio gesagt, das wäre so grenzwertig, so für mich war das nach all dem, was ich gehört habe und beigebracht bekommen habe, war das nicht grenzwertig. Für mich war das ein klares Foul und da muss er einschreiben.
Knut Kircher wollte ja eigentlich heute Abend hier sein, musste krankheitsbedingt absagen.
Das würde ich gerne mit ihm mal besprechen.
Das wäre jetzt wirklich interessant gewesen.
Bei mir geht es da wirklich um die Regel.
Ja.
Es geht mir jetzt gar nicht VAR oder die Regel, dann habe ich die nicht verstanden. Sorry.
Er hat es nicht verstanden. Stefan Kunz?
Sei mir nicht böse, dazu sage ich gar nichts, weil ich nichts weiß. Ich weiß noch nicht mal genau, welche Vorwürfe ihm da gemacht werden. Noch habe ich irgendjemanden, der mir dazu was erzählt hat. Und soll ich dir noch was sagen? Aus dem Scheiß will ich mich wirklich raushalten. Und du weißt, dass ich mich...
Aus nichts eigentlich sonst raushältst.
Genau, also nee, ich habe ja Meinungen, ich habe Einschätzungen, darum machen wir auch diese Sendung übrigens, nicht weil wir alles wissen, sondern weil wir einfach ein bisschen quatschen. Dazu kann ich nichts sagen und deshalb will ich dazu auch nichts sagen. Jetzt musst du aber ein bisschen was dazu sagen, weil du dazu gesagt hast, wir wollen über Stefan Kunz sprechen.
Nein, ich wollte es jetzt einfach einmal reinwerfen. Also ich persönlich fände es jetzt schwierig, wenn wir uns hier hinsetzen mit erhobenem Zeigefinger und sagen, du. Also wir sind nicht die moralische Instanz, wir sind nicht die, die darüber richten, insbesondere wir zwei nicht, als die wir beide eben nicht dabei waren in den betreffenden Situationen. Es gibt eine Aussage von ihm, es gibt eine Aussage vom Club, es gibt ein Statement vom Aufsichtsrat, wenn ich es jetzt richtig weiß, von heute Morgen, das noch dazugekommen ist. Und jetzt, denke ich, werden sich die Anwälte damit auseinandersetzen und dann wird man irgendwann zu einem Ergebnis kommen.
Ja, und ich habe keinen Bock, dass sich Anwälte bei mir melden, weil ich tatsächlich da über etwas reden würde, von dem ich null Ahnung und keinen Einblick habe.
Ja. Ja, so ist es. Was haben wir noch offen? Donnerstag? Das Tipico-Topspiel am Donnerstag heißt FC Augsburg gegen Eisern. Union Berlin.
Wow.
Das guckst du. Das ist ein Topspiel für Liebhaber.
Sagen wir mal so, da steckt aber tatsächlich ein bisschen was drin.
So, endlich mal einer.
Finde ich nämlich auch.
Also das finde ich nämlich auch.
Ist nicht das Spiel, das danach schreit, gib mir ein Plakat,
weißt du, was
ich bin Topspiel.
Weißt du, was das Wunderbare ist an solchen Topspielen? Das Wunderbare an solchen Topspielen ist, dass es zwei für Topspiele ungewöhnliche Mannschaften sind.
Ja.
Das heißt, sie kriegen mal so ein, also sie kriegen mal Beleuchtung.
Mhm.
Manuel Baum, FCA, Abstiegskampf, 4-0 verloren. In Mönchengladbach, wieder stark Gladbach, sicher nächste Woche dann Thema. Auf der anderen Seite Union Berlin, zurückgelegen gegen Mainz. Urs Fischer, das hatte ja wirklich, das hatte was von Heimkehren, ne? Wie der, ich habe die Bilder gesehen, wie alle ihn begrüßt haben, er alle begrüßt hat. Also da waren dann, glaube ich, auch alle glücklich, dass es keinen Gewinner gab oder beziehungsweise, dass es keinen Verlierer gab, sondern dass man sich danach die Hand gegeben hat und geben konnte und freundschaftlich auseinandergegangen ist. Also das ist, also Urs Fischer ist Busspur auf Lebenszeit in Köpenick. Das steht außer Frage. Trotzdem, wir brauchen natürlich Punkte im Abstiegskampf.
Ja, aber für Augsburg ist das viel prekärer.
Ne? Für Augsburg wird es richtig prekär.
Ja.
Manuel Baum ist gekommen, hat das erste Spiel gegen Leverkusen gewonnen und seitdem reißt es wieder so ein bisschen. Und 0-4 in Gladbach, da eskaliert es dann schon wieder ein bisschen. Mhm. Auf der anderen Seite Union Berlin hatten wir, glaube ich, zwischenzeitlich schon mal gewürdigt im Rahmen dieser Sendung, dass sie wieder auf ihrem Weg zurück sind. Neunter im Moment, stimmt das? Ich glaube ja.
Ja, also 9, das sind 9, 9, eine 10. von zwei Mittelfeldmannschaften.
So, also sie müssen sich mit unten im Moment nicht befassen. Ja. Da geht es dann eher darum, kriegen sie noch mal so einen Ruck, so einen Push.
Ja, und wie gesagt, und trotzdem immer gucken, und das wird auch Steffen Baumgart wahrscheinlich genauso sagen, und trotzdem aufpassen, nicht doch noch mal irgendwann nach unten gucken zu müssen. Übrigens die dritte Mittelfeldmannschaft neben Freiburg und Union Berlin ist meiner Meinung nach jetzt wirklich Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Ich glaube, die gehen wirklich komplett unten raus. Warum? Weil sie wirklich auch fußballerisch jetzt sich so präsentieren. Einstellung sowieso.
Ja.
Polanski hat die richtig im Griff.
Ja.
Defensivverbund steht überragend. Und fußballerisch sind die besser als 5, 6, 7 andere Mannschaften der Liga.
Der Mittelstürmer jetzt wieder.
Ja, also Tabalovic, dass der, was Tabak, wurde?
Tabakovic meinst du?
Was habe ich gesagt?
Tabakovic.
9 Tore hat er mittlerweile.
So.
Am Anfang haben alle gesagt, übrigens auch, ne, von Virkus noch, Virkus und seinen Leuten geholt. Ne? Was macht der denn da und wie kann der den Tabakovic? Dann fällt der Kleindienst aus und Tabakovic macht 9 Hütten bis jetzt. War keine so schlechte Verpflichtung.
Ja.
Also. Nee, die sind wirklich honorar, seit der wieder da ist, seit der so eingesetzt wird, wie Polanski ihn einsetzt. Also nicht nur, mach mal die Schiene rechts, sondern schön so ein bisschen unter Markovic rum.
Ja.
Gefällt mir super gut. Neuhaus ist der Neuhaus, den wir von vor Jahren kannten. Den Dix ausgegraben, wo alle gesagt haben, was ist das denn? Ja, ist gut, guter gut. Junge.
Das ist gut. Was ist das denn? Das ist gut.
Ja, war jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt. Ja, wollte ich heute Abend eigentlich mal nicht machen. Aber ich glaube, Mittelfeldmannschaft.
Ist ja fast gelogen. Ja. Zum Abschluss würde ich gerne noch über ein Thema sprechen. Ich war beim Boxen in Oberhausen am Samstag nach dem Topspiel.
Aha.
Bin ich nach Oberhausen gefahren. Die neue ist gar nicht, aber die deutsche Boxhoffnung im Schwergewicht, Agit Kabeyel, der da vor 13.000 geboxt hat. Es herrschte eine Atmosphäre in Oberhausen, wie ich sie beim Boxen, glaube ich, noch nie erlebt, würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal lange nicht erlebt habe.
Ich glaube, viel halt aus sich heraus, gar nicht so inszeniert, sondern aus sich heraus.
Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und das ist ein Top-Junge, völlig klar im Kopf, hat die erste Runde, es ging als TKO, dritte Runde, erste Runde völlig verhunzt, weil, also der sein polnischer Gegner oder Herausforderer in dem Fall, Reichweitenvorteile aufgrund Größe, Breite, Länge. Und da hat er sich ein bisschen verturnt. Am Anfang kommt zweite Runde zurück und geht eisern seinen Weg durch und dann hat der keine Luft zum Atmen bekommen. Ich fand ein bisschen zu früh abgebrochen. Also man hätte.
Hat Regina Halmich auch gesagt.
Also vor ein paar Jahren noch hätte man da noch gewartet.
glaube ich.
Hätte ihm noch mehr Spaß machen können, dann hätte er noch mehr eine Duftmarke setzen
aber
können.
Ich muss auf der anderen Seite sagen, auch im Sinne der Gesundheit des Gegners ist es dann okay.
Ja.
So, es war wirklich ein Grenzfall. Ich war jetzt nicht völlig wild. So, und jetzt mal gucken, wen er bekommt.
Usyk?
Usyk will ihn aber nicht.
Ach, will er nicht?
Ja, Usyk will jetzt erst den Großen mit Deontay Wilder.
Okay.
Aber mit Caballel kannst du halt das Stadionboxen wiederbeleben.
Mhm.
Auf Schalke oder in Düsseldorf.
Mhm.
Und er hat es technisch drauf, er hat den Willen, er hat auch das boxerische Vermögen, er hat sich wirklich in die Spitze gekämpft. Da lag kein roter Teppich, es gab keine prominenten Unterstützer. All das, was der Junge jetzt hat, ne, hat er sich selbst erarbeitet. Und das verdient allergrößten
Rocky
Respekt. Und ich bin froh, dass ich Samstag nach dem Topspiel hingefahren bin und es mir angeguckt habe und wirklich aus erster Hand erfahren habe, dass es Hoffnung gibt im deutschen Schwergewicht.
Also ich war früher totaler Boxfan, habe mir ganz viele Kämpfe angeguckt, bin ja in einem Alter, wo ich dann auch nachts schon aufstehen durfte, wenn Foreman, Frazier, Ali gekämpft haben. Ken Norton, solche Leute. Und das ist mir so ein bisschen verloren gegangen, aber der Typ scheint das deutsche Boxen wiederzubeleben.
Ja, könnte der erste Schwergewichtsboxweltmeister aus Deutschland werden seit Max Schmeling. Das war die Glanzparade für diese Woche. Wir müssen uns schon wieder vom Hof machen. Nächste Woche sind wir wieder da. Alle gesund, alle frisch, hoffe ich. So hoffe ich. Passt auf euch auf, wenn ihr auf den Straßen unterwegs seid. Bleibt gesund, werdet gesund, sportlich bleibt. Bis nächste Woche. Tschüss.
Liebe Grüße auch an Timo.
Nicht voll aufs Gas, sonst macht man eine Rutschpartie, das macht nicht gerade Spaß.